Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, unsere Botschaft heute geht um die Gemeinde als Braut Christi. Teil 1. Ich habe gestern die Botschaft vorbereitet und ich hätte gern auch die Botschaft heute abgeschlossen. Aber es war schwierig. Wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht bis heute Nachmittag um 15 Uhr hier bleiben, bis 13 Uhr reicht. Dann habe ich Teil 1 und Teil 2 draus gemacht. Wenn wir die Braut hören, das ist was Schönes, das ist ein schönes Wort. Es kommen unsere Freunde hereinspaziert. Ihr habt noch nicht viel verpasst, nur unser Lobpreis, aber wir starten gleich mit der Botschaft. Es geht um die Braut Christi. Braut ist immer damit verbunden mit Feier, mit der Hochzeitsfeier. Wenn man Braut hört, denkt man sofort an die Hochzeit. Das ist die Braut. Die Braut ist, ja, ist ein Ausdruck auch für Reinheit, für Schönheit, für Frische. Schön angezogen. Und vor der Hochzeit heißt sie die Braut. Und nach der Hochzeit ist sie immer noch frisch, heißt immer noch Braut. Nur leider vergessen wir oft, unsere Ehefrauen als Braut anzusehen, weil die Hochzeit schon lange zurückliegt. Aber sie ist eigentlich in den Augen Gottes immer noch die Braut. Was wollen wir uns heute anschauen? In 4 Punkten habe ich die Botschaft heute aufgegliedert. Die irdische Braut Gottes. Wir wissen alle, auch an dem Titel erkennen wir, was die Braut Christi ist, ist die Gemeinde. Und wenn wir die Braut hören, denken wir immer an die Gemeinde. Aber Gott hat auch eine andere Braut. Da wollen wir uns auch ganz kurz damit beschäftigen. Die Braut, die irdische Braut Gottes, das ist sein irdisches Volk. Und dann die Braut Christi, das ist das himmlische Volk Gottes. Dann wollen wir uns das auch anschauen, die Braut Christi als die verlobte Jungfrau und die Frau des Lammes. Also vor der Hochzeit ist sie noch verlobt. Nach der Hochzeit ist seine Frau. Und dann die Liebe Christi zur Gemeinde, also zu seiner Braut, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Wir wollen auch seine Liebe zu seiner Frau bestaunen. Und der Apostel Paulus hat uns auch in seinen Briefen gezeigt, dass seine Liebe zu seiner Braut ein Vorbild sein soll für uns, für unsere Liebe zu unseren Bräuten, zu unseren Frauen. Ja, und in Teil 2 geht die Feier los. Wir werden über die Hochzeit sprechen. Das ist auch was Wunderbares. Ich meine, das Wort Gottes ist überall wunderbar. Aber das ist so, die Hochzeit, da hüpft das Herz richtig. Leider wird man heute nicht viel über die Hochzeit sprechen, nur kurz erwähnen. Bevor wir mit dem ersten Punkt beginnen, habe ich eine Bibelstelle ausgesucht und die möchte uns vorlesen. Und vielleicht kann uns diese Bibelstelle auch während der ganzen Botschaft begleiten, dass wir immer wieder dran denken. Wenn wir heute über den Bräutigam und die Braut reden, ist eigentlich immer schön. Aber das ist nicht ganz so gefahrlos, diese Beziehung. Und wenn wir uns zurücklehnen und gehen lassen, dann wird es schwierig. Da kann passieren, dass die Hochzeit platzt. Das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb möchten wir eigentlich diese ein paar Bibelstellen jetzt betrachten und auch immer dran denken während der Botschaft. Der Bräutigam ist unser Herr Jesus Christus, ist der Sohn Gottes. Wir haben vorhin von Reinhold gehört, er hat seine Braut mit seinem Blut erkauft. Und das ist was sehr, sehr Wertvolles. Und er liebt sie so sehr. Er hat sie geliebt, er liebt sie, er wird sie weiterhin bis in die Ewigkeit lieben. Und trotzdem spricht er eine sehr ernste Warnung Richtung seiner Braut, die sich jetzt vorbereitet auf die künftige Hochzeit. An seine Verlobte sozusagen. Das lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 18 bis 22. Hier spricht der Sohn Gottes persönlich, exemplarisch an die Gemeinde von Thyatira. Da sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Also das ist ja bei dieser Warnung, die er jetzt vorbereitet hat, zeugt nicht so von einem Bräutigam, der jetzt sehr friedlich ist. Augen wie eine Feuerflamme. Ja, schau mal, was er sagt. Er sagt seiner Braut, ich kenne deine Werke. Da ist sie noch gespannt, was auch kommt. Und deine Liebe, Gott sei Dank, ist was Schönes. Also wird irgendwann hat er irgendwas festgestellt, was nicht gut ist bei ihr. Das ist eigentlich, was wir oft in fast allen Gemeinden hören, die Liebe. Wir lieben Gott, wir lieben unseren Jesus Christus. Und deinen Dienst, ist auch wunderbar. Und deinen Glauben, herrlich. Und dein standhaftes Ausharren in all diesen Zeiten und Schwierigkeiten, in dem Leiden, das ist eigentlich ein dickes Lob. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Liebe, Dienst, Glauben, Ausharren, tolle Werke. Was jetzt? Aber ich habe ein weniges gegen dich. Ja, was habe ich da gemacht? Dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, aha, haben wir schon wieder, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Die Gemeinden sind wunderbar. Die eine mehr, die andere weniger. Liebe, Glauben, Ausharren, Dienste aller Art. Eins haben viele Gemeinden, da haben wir hier das Beispiel in diesem Sendschreiben, lassen falsche Propheten zu, die seine Knechte lehren und verführen, Unzucht zu treiben, das heißt, sich mit der Welt zu vermischen, sich der Welt gleich zu machen. Die wollen eben von der Welt geliebt werden. Wir haben vorhin gehört von Reinhold, der Herr Jesus Christus sagt, die Welt hat mich gehasst und sie wird euch auch hassen. Hat das natürlich ein bisschen abgemildert, damit wir nicht sagen, das gibt's ja gar nicht, unsere Nachbarn hassen uns nicht. Ich sage, ja, weil du nützlich bist. Wenn das weg ist, dann gibt es nicht mehr zum Ertragen. Wenn sie natürlich nicht zu der Braut gehören. Also hat sie gelehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, also dieser falschen Prophetin, das ist exemplarisch, also dem falschen Propheten allgemein. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Und was macht er dann? Wenn die falschen Propheten kommen und tun nicht Buße und kehren um, was macht der Herr mit ihnen? Ich werfe sie auf ein Bett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, also die Verführten, Also die falschen Propheten und die Verführten, mit ihnen Verführten. Aber was ist da passiert? Also entweder haben sie den Heiligen Geist von vornherein nicht gehabt, sie waren nur verführt und haben gesagt, hier, ich schmeiß dich einmal auf den Boden, dann hast du den Heiligen Geist empfangen, hat er natürlich nichts bekommen, außer Beule vielleicht am Kopf, seitdem, da haben 2, 3 Leute ihn abgefangen. Oder der hat sogar den Heiligen Geist gehabt und haben den Heiligen Geist verjagt. Auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt, wenn der Herr wiederkommt, sind nicht die Kinder Gottes. Und deshalb passiert Folgendes. Er sagt, ich schmeiße sie auf ein Bett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in die große Drangsal. In die Drangsalzeit. In die Trübsalzeit. Also sie werden nicht bei der Entrückung dabei sein. Weder die falschen Propheten noch diejenigen, die sich verführen lassen haben. Ob sie vom Glauben später abgefallen sind oder den erretteten Glauben gar nicht empfangen haben, wissen wir nicht. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie nicht die Kinder Gottes. In die große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Also wenn zu dem Zeitpunkt noch keine Buße geschehen ist, werden sie in die Trübsalzeit hineinkommen und werden nicht zu der Braut Christi gehören. Und diese ein paar Sätze von unserem Herrn und Bräutigam, das ist ein wunderschöner Ausdruck, Bräutigam, die warnend sind, die sind am Anfang lobend und bestätigend, aber auch warnend, dass wir nicht zulassen, dass eine Irrlehre in die Gemeinde hineinkommt. Und diese Warnung lesen wir auch nicht nur hier von dem Herrn persönlich in der Offenbarung, sondern auch in den Evangelien und auch in den Briefen, kehrt den Sauerteig aus. Die Gemeinde war wunderbar. Da gab es eigentlich nichts auszusetzen an dieser Gemeinde. Nur, sie haben falsche Propheten zugelassen, ihre Lehre hier zu verbreiten. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Punkt, die irdische Braut Gottes. Ist interessant, dass es auch eine irdische Braut gibt. Ist auch interessant, wir werden sehen, dass die irdische Braut und die himmlische Braut leben jetzt nicht zur gleichen Zeit aktiv nebeneinander. Um das offenbarte Geheimnis der Braut Christi besser zu verstehen, wir wissen, dass der Herr Jesus Christus den Apostel Paulus in den Himmel geholt hat und ihm dieses Geheimnis der Braut Christi oder des Christus oder der Gemeinde offenbart hat. Um das besser zu verstehen, ist notwendig, die Absicht Gottes mit seiner irdischen Braut oder Verlobten zu kennen. Im Alten Testament bezeichnet die Schrift das irdische Volk Israel als die Braut Gottes. Diese irdische Braut unterscheidet sich allerdings fundamental von der Braut Christi. Die irdische Braut Gottes wird in der Schrift wie folgt beschrieben. Sie hat einen irdischen Leib. Ja, wir auch. Und wird in Zukunft weiterhin einen irdischen Leib haben. Das ist der Unterschied. Also das irdische Volk Gottes wird für immer irdisch bleiben und wird immer einen irdischen Leib haben. Die Braut, die irdische Braut, hat ihre Heimat im irdischen Jerusalem. Sie hat Ehebruch begangen und schließlich den Sohn ihres Herrn getötet. Sie ist sehr schlimm. Man muss sich vorstellen, Gott schickt seinen Sohn und seine Verlobte bringt ihn um. Gott hat seine irdische Braut, während die Braut Christi noch auf der Erde hat, beiseite getan. Im Moment ist seine irdische Frau beiseite, irdische Braut beiseite getan. Wird sie sich aber nach der Entrückung der Braut Christi am Ende der Trübsalzeit auf ewig verloben. Also das irdische Volk Gottes ist nicht auf ewig beiseite getan, sondern in der Zeit der Gemeinde beiseite getan. Nachher wird ein Überrest zu Jesus Christus zurückkehren und Gott wird sich diesen Überrest verloben. Ein paar Bibelstellen zu der Braut Gottes, zu der irdischen Braut Gottes. Es gibt eine Menge von Bibelstellen, ich habe jetzt nur zwei oder drei ausgesucht. In Jeremia 13, 27 lesen wir: Deine Ehebrüche, sie war natürlich mit ihm in einem Bund. Die Braut, oft stellen wir uns das vor, ja, wenn sie verlobt ist, kann sie doch gar keinen Ehebruch begehen. Sie sind noch nicht verehelicht. Doch, sie sind einander versprochen. Und da auch während dieser Verlobungszeit, wenn sie fremd geht, die Verlobte, hat es auch Ehebruch begangen. Das gilt für die irdische Braut Gottes, aber auch für die himmlische Braut Gottes. Wir sind auch nur verlobt, können wir genauso Ehebruch begehen. Deine Ehebrüche, deine Wiehern und deine schändliche Hurerei auf den Hügeln und im Feld habe ich deine Gräuel gesehen. Wehe dir, Jerusalem. Willst du denn nicht rein werden? Wie lange geht es noch so? Das ist ihr Herr. Und schaut zu, was sie da macht. Schändliche Hurereien. Und dann sagen sie, Herr, wir lieben dich. Ich liebe dich. Hesekiel 23, 37 lesen wir, denn sie haben Ehebruch getrieben und Blut ist an ihren Händen. Ja, mit ihren Götzen haben sie Ehebruch getrieben. Und für sie sogar ihre eigenen Kinder, die sie mir geboren haben, durchs Feuer gehen lassen, sodass sie verzehrt wurden. Und in Hosea lesen wir, das ist für die Zukunft, das ist eine Hoffnung für das irdische Volk Gottes. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Wir wissen auch, dass am Ende der Trübsalzeit, wenn der Herr wiederkommt, wird dieser Überrest aus Israel, aus dem irdischen Israel, an den durchbohrten Stellen, an seinen Händen, seinen Füßen, ihn erkennen und sich zu ihm bekehren. Sie werden den Herrn erkennen. Jetzt wollen wir uns auch kurz anschauen, was die Schrift uns über die himmlische Braut Christi berichtet. Die Braut Christi wird im Gleichnis in Matthäus 13, Verse 45, 46 mit der kostbaren Perle verglichen, wo Christus eine kostbare Perle suchte, für die er sein Leben hingeben würde. Und als er diese eine Perle gefunden hat, war er bereit, für sie alles, was er hat, aufzugeben. Ja, sein eigenes Leben, um sie zu kaufen. Wie kostbar und wie wertvoll muss ihm diese eine Perle sein, sodass er für sie alles hingibt, was er hat, sogar sein Leben. Dass wir eine Vorstellung haben, was für diese Liebe, die der Herr, der Bräutigam zu seiner Frau hat, wie wertvoll er sie sieht, dass er alles aufgab, seine Herrlichkeit im Himmel aufgab und er ist auf die Erde gekommen und hat sein Blut, sein Leben für sie hingegeben, damit er sie für sich erkauft. Die Braut Christi wird in der Schrift im Gegensatz zur irdischen Braut des Herrn wie folgt beschrieben. Sie hat einen irdischen Leib, so wie die irdische Braut, allerdings während ihres Aufenthalts auf der Erde, bis der Bräutigam kommt. Dann wissen wir, sie wird dann einen verherrlichten Leib bekommen, einen himmlischen Leib. Ihr Gottesdienst ist ihren irdischen Leib, solange sie hier ist, auf der Erde, ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, um ihre Sinne zu erneuern. Also sie ist jetzt da, um Gott zu dienen. Wie dient sie Gott? Indem sie ihren irdischen Leib als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringt. Und alles dient einem Zweck, damit sie jetzt zubereitet wird, damit ihre Sinne himmlisch gerichtet sind und nicht irdisch. Sie ist die himmlische Braut. Und nicht schauen, dass jemand hier kommt, irgendwas hier liefert. Die irdische Braut Gottes ist immer darauf bedacht, irdischen Segen zu erhalten. Geld, Macht, Gesundheit, Ruhm, Schönheit etc. Alles, was äußerlich und im Endeffekt auch vergänglich ist. Und die himmlische Braut ist himmlisch gesinnt. Ist himmlisch gesinnt. Und das ist die Zurüstung, dass sie himmlisch gesinnt wird. In Römer 12 lesen wir die Verse 1 und 2. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Also er schreibt an die Braut. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dem Wettlauf, diesem Weltlauf an. Da sehen wir eigentlich auch die Warnung des Herrn in der Offenbarung 2 an die Gemeinde Thyatira. Was haben sie gemacht? Sich der Welt gleich gemacht. Ja, wir möchten auch geliebt werden von der Welt. Naja, dann wird man nicht mehr von dem Herrn geliebt. Die Welt wird schon uns ertragen, aber lieben wird sie uns nicht. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Braut Christi, sie wird einen verherrlichten Leib auf ewig bekommen und ihre Heimat ist der Himmel. In Philipper 3, 17, die Verse 20 und 21, schreibt Paulus: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, da ist unsere Heimat. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Heute haben wir das Wort zum Sonntag bekommen, das inspirierende Wort zum Sonntag von Reinhold, hat wunderschön geschrieben. Haben wir diese Sehnsucht? Warten wir auf den Bräutigam, der vom Himmel kommt, um uns mitzunehmen? Wenn wir diese Sehnsucht nicht haben, dann hat er ganz geradeaus geschrieben, wir sollen uns schämen. Was ist das für eine Verlobte, für eine Braut, die sich nicht danach sehnt, abgeholt zu werden? Oh, da braucht man Glauben. Wenn der Glaube da ist, dann freut sie sich. Wenn der Glaube nicht da ist und sagt, was jetzt? Hey, der Bräutigam holt dich und du sagst jetzt. Ist das unser Ernst? Oder glauben wir der Schrift nicht? Sagt, es ist da nur Märchen. Er will dich jetzt abholen. Er kommt eine halbe Stunde oder vielleicht sogar in 2 Minuten. Da flattert das Herz voller Freude. Ist es so? Nö, da sollen wir uns schämen, hat er geschrieben. Und da hat er mir gezeigt, einer hat sofort zurückgepostet, absolut, in Facebook. Sondern uns schämen. Ja, wir denken an alles, was wir alles noch planen für nächstes Jahr und nächste Bergtour und die nächsten Eier von Roswitha, die immer wieder wunderbar schmecken und was da alles dazu gibt und Pläne und so weiter. Ja, wunderbar. Aber wenn der Bräutigam kommt, um uns abzuholen, ja, was gibt es da zu jammern? Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Jeder von uns hat irgendwelche Wehwehchen und da jammert es von früh bis auf Nacht. Und der Kopf tut weh und die Nase tut weh und die Hand und der Rücken und der Fuß und Kopfschmerzen und was weiß ich. Und trotzdem will jeder hier bleiben. Dann versteht man eigentlich die Welt nicht. Entweder glauben wir, dass unser Bräutigam im Himmel auf uns wartet und er will uns holen und das ist wunderbar. Oder wir glauben es nicht, lieber bleiben wir mit unserem Gebrechen und Schmerzen und Herausforderungen. Wir haben den Leib der Niedrigkeit. Das ist kein verherrlichter Leib. Laufen die Leute, gestern habe ich erzählt, waren ein paar im Fernseher. Der eine lässt Haare einpflanzen und der andere lässt sich liften und der andere weiß ich, was er macht und so weiter, um entgegen dieser Niedrigkeitsentwicklung zu wirken. Ja gut, das ist die Welt. Aber freuen wir uns nicht, wenn wir abgeholt werden von unserem Bräutigam, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird, also unser Leib wird gleichförmig seinem Leib der Herrlichkeit. Glauben wir das? Wir werden den Leib der Herrlichkeit bekommen. Wenn wir glauben, können wir natürlich nicht mehr stehen bleiben, müssen wir hüpfen. Und wenn man nicht glaubt und sagt, nein, ich will davon nichts hören, ich bleibe hier. Du kannst gehen, ich nicht. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ja, warum hat Reinhold geschrieben, wir sollen uns schämen? Ja, weil wir lügen. Wenn wir sagen, wir freuen uns, wenn der Bräutigam kommt und wenn wir im geringsten daran denken, dass er jetzt kommen könnte und uns abholt, kriegt man kalte Füße und heißen Kopf. Ja, was ist denn? Glauben wir, was wir sagen, oder erzählen wir uns nur, um unser Gewissen zu beruhigen? Nochmal, die Braut Christi wird die Hochzeit mit ihrem Bräutigam feiern. Das soll uns einen gewissen Vorgeschmack geben, wirklich unsere Freude zu stärken. Und wird auf ewig seine Frau sein. Nach der Hochzeit ist sie nicht mehr die Verlobte, ist die Frau. Wird auf ewig seine Frau sein. In der Offenbarung 19 lesen wir die Verse 6 bis 8. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar, wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner. Die sprachen Halleluja, natürlich viel lauter, jetzt will ich nicht so schreien, weil große Schar und Donner und Wasser. Und wenn sie alle auf einmal Halleluja singen, da kann man sich vorstellen, wie das klingt. Also unser Lobpreisteam ist zwar auch gewaltig und stark, aber ich glaube, da können wir nicht mithalten. Warum? Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Die sind kurz davor, Hochzeitsfeier, fieberhaft. Die fiebern alle der Hochzeit entgegen. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Ist natürlich oben entrückt, gell? Hat sich bereitet. Herrlich. Herrlich. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönen, reinen Leinen. Ja klar, Brautkleid. Und was ist das Kleid? Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ist gerecht gemacht worden? Der irdische Leib ist weg, hat den himmlischen Leib, einen verherrlichten Leib. Sie ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ja, wir werden heute nicht viel über die Hochzeit reden, das ist so herrlich eigentlich, da kann man eintauchen und immer aufwachen. Aber da ist natürlich, denk mal dran, an die ersten Bibelstellen, diese Warnung, dass wir die Hochzeit erleben, nicht, dass die Hochzeit platzt. Wir wollen schon die Hochzeit erleben. Die Braut, die Verlobte, wenn sie die Hochzeit nicht mehr bekommt, denk mal an die 5 törichten Jungfrauen und die 5 klugen Jungfrauen, was da passiert ist. Die wollten reingehen, Tür war zu, verschlossen. vorbei, Feierabend, aus. Das Spiel ist aus. Die Braut Christi als die verlobte Jungfrau und die Frau des Lammes, der dritte Punkt. Wenn wir die Braut Christi hören, dann soll man immer dran denken, es kann sein, dass über die Verlobte gesprochen wird oder über die Frau des Lammes gesprochen wird. Wir sind jetzt nur die Verlobte. Warum? Die Hochzeit ist noch nicht da. Sie wird auch nicht zur Zeit der Gemeinde auf der Erde stattfinden, sondern nach der Entrückung wird stattfinden. Also wir sind immer die Verlobte. Paulus schreibt an die Korinther im zweiten Brief, Kapitel 11, die Verse 2 und 3. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Gewaltige Worte, ne? Mit göttlichem Eifer. Nicht mit menschlichem, mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Der wird, wenn die Verlobte befleckt ist und rumgehurt hat, es ist natürlich alles geistlich gemeint, gell? Dann wird sie die Hochzeit nicht erleben. Deshalb eifert Paulus mit göttlichem Eifer, dass sie eine keusche Jungfrau Christus zugeführt wird. Ich fürchte aber, das ist auch eine kleine Warnung, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Sehen wir hier die Gesinnung. Und das ist eigentlich unsere größte Herausforderung. Wir leben in dem irdischen Leib, in unserem Fleisch, und wir sind ständig versucht, irdisch gesinnt zu sein. Immer auf die irdischen Dinge zu achten, zu schauen. Was ziehe ich an? Wie sehe ich aus? Was fahre ich für ein Auto? Wo wohne ich? Was tue ich? Was mache ich? Was mache ich morgen? Was mache ich nächstes Jahr? Und so weiter. Gestern habe ich einen guten, schönen Besuch von Michael bekommen. Haben wir uns unterhalten. Und da sind wir auch auf das Thema gekommen. Ja, was ist, wenn Gott dir ein Haus, ein Auto, eine schöne Nase wie meine gibt und so weiter und so fort? Ja, ist es ja schlimm? Ja, überhaupt nicht. Wenn er an erster Stelle ist, und er gibt dir das und vertraut dir das an, damit du damit treu umgehst, ist völlig in Ordnung. Wenn aber deine Gesinnung dahin geht, dass alles deine Sehnsüchte nicht mehr Richtung deinem Bräutigam, deinem Herrn gerichtet sind, sondern den irdischen Dingen hinterher, dann hat er zwei Möglichkeiten. Das sehen wir auch in der Schrift immer wieder. Was macht er denn? Das hört man auch an Abraham und seinen Sohn. Für seinen Sohn war eigentlich auch etwas ganz Besonderes. Entweder wird er dir alles wegnehmen, auf das du gerettet wirst. Alles wegnehmen, damit du nicht verloren gehst. Oder, das wissen wir nicht, wie lange seine Geduld anhält, würde dir noch mehr geben, also erlauben, dass du noch mehr bekommst. Aber dafür nimmt er sein Geist weg. Ja. Was hilft einem, wenn er die ganze Welt gewinnt und er dabei verloren geht? Deshalb sagt uns der Herr, wenn dein Arm für dich ein Anstoß ist, dann hack deinen Arm ab. Da gehst du als Einarmiger in den Himmel, besser als wenn du komplett in der Hölle landest. Wenn dein Auge dir Probleme bereitet, dann reiß es raus. Na, ich will aber gesund in den Himmel kommen. Er sagt, du Törichter, du Verrückter, hast du nicht gelesen, dass dein Leib der Niedrigkeit nicht in den Himmel kommt? Dann ist es wurscht, wie das aussieht mit deinem Leib. Da wirst du einen komplett neuen, verherrlichten Leib bekommen. In diesen Versen spricht der Apostel Paulus von der verlobten Jungfrau, weil die Hochzeit noch nicht stattgefunden hat. Diesen Ausdruck Jungfrau finden wir nach der Hochzeit des Lammes nicht mehr. Nach der Hochzeit des Lammes werden wir immer von der Braut hören, Also die Frau von der Braut und von der Frau. Von der Braut, warum? Weil die Gemeinde immer frisch, schön, makellos bleiben wird. Und so sollen wir unsere Frauen auch sehen. Frisch, schön, makellos. In ihrem Innersten sowieso. Die Braut heißt nach der Hochzeit dann die Frau. Offenbarung 21,9 lesen wir: Und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, nicht mehr die Jungfrau, die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Der Titel Frau des Lammes ist ein Ausdruck für die unauflösliche, Beziehung, für die Unzertrennlichkeit zwischen Jesus und der Gemeinde. Die sind vereint. Mit der Hochzeit sind sie vereint. Das ist für immer und ewig sind sie eins, sind immer zusammen. Und der Titel Braut des Lammes ist ein Ausdruck für Reinheit und Frische. Diese beiden Eigenschaften werden die Gemeinde in aller Ewigkeit kennzeichnen. Wir werden immer mit unserem Herrn Jesus Christus zusammen sein, vereint sein. Wir werden immer rein und gerecht sein. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, die Liebe Christi zur Gemeinde in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In der Vergangenheit lesen wir in Ephesus 5,25, da schreibt der Apostel Paulus: Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Aufforderung an die Ehemänner, ihre Frauen so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Sein Leben für sie hingegeben. Machen wir das, ohne mit dem Wimper zu zucken? Klar. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Er starb, um die Gemeinde zu kaufen, und das, weil er sie liebte. Er nahm alles auf sich, was seine Frau an Schuld hatte. Er gab sich selbst für sie dahin. Müssen wir überlegen, in der Vergangenheit, und das gilt natürlich für jeden Menschen, der auf die Welt kommt und sich dann zu Jesus Christus bekehrt. Wenn er zu den Auserwählten gehört und auch den Herrn annimmt, gilt das für ihn natürlich auch. Müssen wir überlegen, der Bräutigam hat die Frau, die künftige Frau, seine Braut, von aller Schuld reingewaschen, alles auf sich genommen, alles dafür bezahlt, was er hatte, und auch sein Leben obendrauf, damit sie dann frei wird von dieser Schuld. Sie war in dem Sumpf, in dem finsteren Sumpf drin und hat sie rausgeholt. Was für eine Liebe. Sie hat Schulden in jeglicher Art und Weise und in jedem Umfang gehabt. Und alle Schuld, ich übernehme das. Jetzt bist du frei. Für uns ist wichtig jetzt die Gegenwart. Wichtig natürlich zu wissen, was er für uns getan hat. Alle unsere Schulden abgetragen und selbst übernommen. Und für die Gegenwart, warte, jetzt sind wir seine Braut, was machen wir denn? Epheser 26 lesen wir weiter: Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Also in der Gegenwart reinigt Christus unser Herzen durch das Wasserbad des Wortes und macht sie dadurch neu. Er erfüllt und versiegelt unser Herzen mit seinem Geist, damit wir von der bösen Welt getrennt und geheiligt werden und unsere Zuneigung und Beweggründe, unsere Gedanken und Wege vermehrt ihm entsprechen. Jetzt sind wir da, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Immer ähnlicher werden. Tag für Tag immer ähnlicher werden. Noch eins tut der Herr für seine Braut heute. Der Vers 29. Denn niemand hat ja sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr der Gemeinde. Also hat unser Herzen durch das Wasserbad des Wortes gereinigt und erneuert, anschließend aufgefüllt mit seinem Geist und versiegelt. Und jetzt, wir sind lebendige Steine, wir brauchen Nahrung und Pflege, das tut er auch. Er pflegt uns und nährt uns. Wie ein Mensch sein eigenes Fleisch, seinen eigenen Leib nicht hasst, sondern ihn nährt und pflegt, so betrachtet uns Christus als ein Teil von sich selbst und ist bemüht, uns mit allem zu versorgen, was wir in dieser Welt bedürfen. Er sorgt als unser Haupt dafür, dass es uns an geistlicher Nahrung nicht mangelt. Was für eine Liebe, auch jetzt. Laufend ist er unser Haupt und schaut ständig auf seinen Leib. Und wenn er auf seinen Leib schaut, also seine künftige Braut, oder auf seine Braut, auf seine Verlobte, der schaut natürlich auf jedes Glied extra. Er schaut nicht so pauschal auf den Leib, schmeiß mal ein paar Brocken dahin, da wird schon der Leib schaffen. Er schaut ganz genau, was jedes Glied an diesem Leib braucht. Und das eine Glied braucht eine Massage und der andere braucht vielleicht, ein bisschen Zurechtweisung, Ermahnung, Ermutigung, Korrektur, Umarmung. Jedes Glied braucht das, was er bekommt, was es braucht. Und natürlich mit Blut und Sauerstoff versorgen. Mit seinem Wort werden wir jeden Tag rein gewaschen. Und in der Zukunft das endgültige Ziel der Liebe Christi zu seiner Gemeinde finden wir auch in Ephesus 5, 27. Natürlich sehr, sehr ausführlich in der Offenbarung werden wir sehen, in Teil 2, was da alles noch gibt. Die Hochzeit ist ein punktuelles Ereignis. Davor ist wunderbar und die Hochzeitsvorbereitungen sind wunderbar. Die Hochzeit selber ist der Höhepunkt, aber da geht es weiter nach der Hochzeit. Also das kann man sich gar nicht ausmalen, wie schön und wie herrlich das sein wird. Vers 27 heißt es, damit sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wenn er wiederkommt, wird er offenbart werden. Der ganzen Welt. Wir haben vorhin das Lied gesungen. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass du der Herr bist. Ja, heißt das, dass sie alle jetzt gerettet werden? Nein, die werden gerichtet, die allermeisten. Aber sie werden das erkennen, dass der Herr ist. Ja, oft, wenn wir das singen, geraten wir vielleicht in die Versuchung, sagen, ja, schau hier, alle werden jetzt bekennen, dass er der Herr ist und jedes Knie wird sich beugen. Ja, ja, natürlich. Die werden aber in den Feuersee geworfen, die ihn gehasst haben und getötet haben und verleugnet haben. Aber sie werden vorher erkennen. Und wenn er kommt, bringt er seine Braut mit. Und er will sie der ganzen Welt präsentieren. Darauf wartet er. Und er hat die Voraussetzungen. Deshalb sind wir da hier auf der Erde, um diese Zubereitungszeit zu durchlaufen und uns entsprechend vorzubereiten. Wie wir in der Offenbarung 19 gelesen haben, direkt vor der Hochzeit des Lammes. Die Braut ist da, die ist bereitet. Da wird sie das Leinenkleid bekommen, wird angezogen. Also er will seine Braut herrlich und heilig jedem Auge darstellen. Er ist stolz auf seine Braut. Seine Gemeinde die er so geliebt hat, alles gegeben hat. Und immer noch sitzt er da und pflegt und hegt sie und schaut, dass keiner sie angreift und anfeindet und so weiter. Er lässt schon zu, damit sie wächst. Aber keiner kann sie aus seiner Hand entreißen, wenn er Macht in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Sie wird dann keinen Makel haben, denn sie wird ihm gleich sein. Sie wird ihm gleich sein. Sie wird nicht nur ihrer Stellung nach, was ja heute schon der Fall ist, sondern auch ihrem Zustand nach vollkommen heilig und tadellos sein. Was für eine Liebe. Diese Liebe kann ihren Ursprung nur im Herzen Gottes haben. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.